ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Felix Grabacek.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind an diesem Tag, an dem es wirklich perfekt passt, dass Sie heute auch da sind. Deswegen haben wir uns heute auch verabredet. Sie sind Politikwissenschaftler und Sie arbeiten am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Vielleicht mal vorweg, heute ist ja Gedenktag, 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg in Europa. Darüber wollen wir sprechen, über die Erinnerungskultur in Deutschland. Was hat das mit Ihrer Arbeit zu tun am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien?
Na, der 8. und auch der 9. Mai sind natürlich zentrale Ereignisse der europäischen Geschichte und beeinflussen immer noch, wie die heutige Politik funktioniert in Osteuropa, in ehemaligen sowjetischen Ländern und auch in Deutschland. Und das ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, an dem Zentrum, an dem ich arbeite, um zu verstehen, wie agiert Russland international, wie reagiert Deutschland, wie stellt sich Polen in dieser Gemengelage auf. Und da kann man einiges besser verstehen, wenn man ins Blickfeld nimmt, wie der 8. und auch der 9. Mai erinnert werden.
Ja. Warum ist dieses Miteinanderdenken, also dass man auch nach Polen guckt, auch nach Russland guckt oder überhaupt nach ganz Europa guckt, wie wird da dem Zweiten Weltkrieg gedacht? Warum ist denn das so wichtig, das auch mit in den Blick zu nehmen?
Weil man natürlich, wenn man in einem Land wie Deutschland lebt, davon glaubt, Mensch, der Zweite Weltkrieg, der wird doch bestimmt überall so ähnlich gedacht, wie wir in Deutschland darauf schauen. Und sobald man das Blickfeld ein kleines bisschen öffnet, nach Osten, aber auch nach Westen hin, wird einem ziemlich schnell klar, dass die Unterschiede wirklich markant sind, was der 8. und der 9. Mai in diesen Ländern bedeuten. Und nur wenn man ein Verständnis für diese Unterschiede hat, kann man, glaube ich, auch einige der politischen Reaktionen besser verstehen, die in diesen Ländern auf aktuelle politische Ereignisse sichtbar sind.
Das schauen wir uns auch gleich alles nochmal detaillierter an. Also wie schauen wir eigentlich drauf? Warum schauen wir drauf? Wie wir drauf schauen? Wie machen es die anderen? Haben Sie einen persönlichen Hintergrund, der Sie jetzt irgendwie dafür interessiert hat, dass Sie sich dieser Materie so ausführlich widmen? Weil Sie haben ja wirklich große Teile Ihre Arbeit auch diesem Thema gewidmet.
Ja, tatsächlich begann das mit der ersten Reise nach Russland in den frühen 2000ern. Die war in Verbindung mit Memorial und somit der Nichtregierungsorganisation, die sich der Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen gewidmet hat. Sie ist mittlerweile in Russland verboten. Und dadurch begann so das Interesse, diesen Teil der russisch-sowjetischen Geschichte besser zu verstehen. Und das hat sich fortgesetzt im Laufe dann der Forschungsjahre.
Da sind wir dann schon ganz aktuell, Herr Grabacek, bei diesem Gedenktag heute, denn Sie haben Memorial gerade erwähnt, die Organisation ist in Russland verboten, Menschenrechtsorganisation, und die Gründerin heißt Scherpakova, und die hat heute gesagt, dass diese Diskussion darüber, ob russische Offizielle und belarussische bei den Gedenkfeierlichkeiten im Bundestag eingeladen sind oder nicht, dass wir diese Diskussion überhaupt führen, findet sie entsetzlich. Ist da was dran oder ist das übertrieben?
Ja, ich glaube, da hat sie wirklich einen Punkt. Also das ist natürlich ein ganz dünnes Eis, auf das man sich da begibt. Und ich will das gleich vorab unterstreichen. Also ich würde auch am liebsten in einer Welt leben, in der wir mit russischen und belarussischen Vertretern gemeinsam den Schrecken des Zweiten Weltkriegs gedenken können. Idealerweise auch noch mit Vertretern baltischer Staaten, der Ukraine, Frankreich, Amerika, Großbritannien. Aber in der Welt leben wir nicht. Wir leben halt in der Welt, in der ich als deutscher Wissenschaftler nur noch mit großer Angst nach Russland reisen könnte. Und die meisten von uns machen das nicht mehr, weil die Gefahren so groß sind an
Sie
der Grenze.
Nicht?
Ich auch nicht. Nein, seit 2022 ist das eigentlich nicht mehr möglich. Insofern, wir leben in der Welt, die halt nicht meinen Idealen entspricht. Und da stellt sich dann die Frage, wie man mit russischen und belarussischen Vertretern umgeht. Und ich glaube, die Entscheidung, diese jetzt nicht zu den offiziellen Feierlichkeiten einzuladen, ist die einzig richtige in der aktuellen Situation. Und man muss dann eben aufpassen in der Art und Weise, wie man diese Gedenkveranstaltung angeht, dass man natürlich den enormen Beitrag der sowjetischen Roten Armee nicht herunterspielt. Dass man also da kein offenes Tor schafft für die russische Propaganda. Das ist eben das Gleichgewicht, das man dann hinkriegen muss in den Gedenkveranstaltungen.
Es laufen ja überall im Land Gedenkveranstaltungen, auch hier in Baden-Württemberg, in Heilbronn zum Beispiel, in Pforzheim, in Freiburg. Die zentrale Gedenkveranstaltung, die findet im Deutschen Bundestag statt. Und da gab es eine vertrauliche schriftliche Handlungsempfehlung des Auswärtigen Amtes. Da steht drin, keine Einladung an russische und belarussische Vertreter. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ist das jetzt richtig oder nicht? Kann es denn jetzt irgendwie, also warum ist dieses Thema so heiß? Das liegt natürlich am Ukraine-Krieg.
Ja, das liegt am Ukraine-Krieg. Das liegt natürlich auch daran, dass das der Dreh- und Angelpunkt der russischen Erinnerungskultur ist, seitdem Wladimir Putin an der Macht ist. Und insbesondere dann nochmal seit 2012, 2013, den Russen, dem russischen Staat ist diese Erinnerung heilig. Wenn Deutschland jetzt entscheidet, russische Vertreter nicht einzuladen, dann geht man eben an dieses heilige Element der russischen Erinnerungskultur ran und stellt in Frage aus russischer Sicht diesen immer mehr als russisch verstandenen Beitrag zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da muss man gleich hinzufügen, das ist natürlich kein russischer Beitrag, sondern das war ein sowjetischer Beitrag zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber die Erinnerung ist eben nationalisiert worden in Russland. Und wenn Deutschland da sich jetzt entscheidet, offiziell die Vertreter nicht einzuladen, stellt man das Erinnerungsnarrativ in Russland in Frage. Und das ist so zentral, wie Sie sagen, auch im Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch darüber hinaus ein zentrales Element, was die russische Gesellschaft zusammenhält.
Aber Sie haben ja sicherlich an Ihrem Institut darüber auch diskutiert. Sollte man das machen oder nicht? Also missachtet man dann mit nicht doch trotz allem, auch wenn es ein sowjetischer Beitrag ist, den, also was wiegt schwerer? Dass man den Ukrainern nicht zutrauen kann, mit den Russen gemeinsam Gedenkveranstaltungen zu besuchen oder dass man die Russen sozusagen aus dem Gedenken, aus ihrem Verdienst, den sie ja erbracht haben, einen großen Verdienst mit vielen, vielen Opfern, um Europa vom Faschismus zu befreien, wie man das häufiger liest. Was wiegt da schwerer?
Also ich würde schon sagen, dass die aktuelle Situation schwerer wiegt, weil dieser Zweite Weltkrieg so unglaublich politisiert ist. Es ist eben kein Krieg, den wir gedenken der Geschichte wegen, sondern es ist ein Krieg, der ein elementarer Bestandteil der gegenwärtigen russischen Politik ist. Und da muss man aufpassen als Deutschland, als deutsche Regierung, dass man sich nicht vor den Karren der russischen Propaganda spannen lässt, indem man jetzt hier so tut, als wäre nichts und die russischen Vertreter einlädt. Das Interessante ist ja, dass die dann trotzdem kommen. Ne, nach Torgau und nach Selo, da kam ja der russische Botschafter.
Das wird ja auch überall ein bisschen anders gehandhabt. Ne? Genau. Also nicht überall werden die auch ausgeladen.
Genau, und ich glaube, das ist eigentlich auch das Schöne an der deutschen Erinnerungskultur dann, dass wir sehen, dass es kein staatlich verordnetes Gedenken gibt, wie das in Russland der Fall ist und wo es dann ganz wenig Gegenstimmen gibt, sondern dass wir in Deutschland eine Vielstimmigkeit der Erinnerungskultur haben. Und wenn man das in Torgau und Selo anders entscheidet, dann ist das ja auch ein Zeichen für eine relativ lebendige Erinnerungskultur und die Tatsache, dass Erinnerung immer Konflikt ist und dass wir da verschiedene Perspektiven ganz zu Recht drauf haben.
Mhm. Aber nochmal, also kann es denn sein, das hat der ehemalige Bundespräsident Norbert Lammert von der CDU jetzt gesagt, kann es einen vernünftigen Zweifel daran geben, dass man unabhängig von aktuellen Entwicklungen, also wie dem Krieg in der Ukraine, so brutal der auch ist und so viele Opfer der auch fordert, dass Russland irgendwie auch einen Anspruch da oder zumindest die Beteiligten an der Befreiung einen Anspruch auf Respekt haben?
Genau, den Anspruch und das Recht hat Russland. Die Misere Russlands ist ja eigentlich, dass die russische Regierung meint, diese Erinnerung jetzt zu besitzen. Denn es spricht ja nichts dagegen, Vertreter der russischen Zivilgesellschaft zum Beispiel einzuladen, um auch ein Zeichen an die russische Gesellschaft zu senden. Ja, wir verstehen eure Erinnerungskultur und wir haben da auch in gewissem Sinne Sympathien für die Art und Weise, wie dieser Weltkrieg das zentrale Element der russischen Gesellschaft geworden ist. Aber wie der Staat die Erinnerung instrumentalisiert, das ist nicht akzeptabel. Deswegen gehen wir in den Dialog mit der Zivilgesellschaft. Und das findet statt am 8. und am 9. Mai durch Memorial mitorganisiert am Treptor-Ehrenmal in Berlin. Genau, finden Gedenkveranstaltungen statt, wo Vertreter der russischen Zivilgesellschaft mit dabei sind. Und ich glaube, das ist ein Weg, diesen Gradakt, irgendwie diesen Balanceakt hinzubekommen, dass man auf der einen Seite sagt, ja, Russland Bärenanteil an Opfern und Anteil an dem Sieg und gleichzeitig gehört der Sieg aber nicht dem heutigen russischen Staat.
Mhm. Unsere Erinnerungskultur, die verändert sich. Herr Krabacek, wenn wir über Erinnerungskultur sprechen und auch über die Diskussionen und Streitigkeiten, eben auch um die Deutungshoheit, also wenn auch nur um Details, aber warum ist es denn so wichtig, an welche Opfer, welches Verbrechen und welcher Herkunft wir denn nun mehr denken oder weniger?
Weil die Art und Weise, wie wir erinnern, eine ganz wichtige Grundlage ist, um zu verstehen, wer wir sind. Und welche Gruppe einen größeren Platz hat in den Diskursen über die Geschichte, ist auch ganz bezeichnend dafür, wie wir uns selber verstehen als Deutsche und wie wir uns als Deutsche im europäischen oder globalen Kontext verorten. Und daher kommt dieser Streit aus gutem Grund um die angemessene Erinnerung.
Und es hat auch eine Auswirkung auf unser politisches Denken und Handeln.
Auf jeden Fall. Ich meine, das sehen wir im aktuellen politischen Diskurs, sei es der Aufstieg der AfD, der mit einer geschichtlichen Agenda daherkommt, aber auch wie andere Parteien dann damit umgehen. Es hat Auswirkungen darauf, was für Handeln richtig erscheint, was für Handeln möglich ist. Und wenn man das durch geschichtliche Rückgriffe rechtfertigen kann, dann hat man einfach so eine schöne zeitliche Linie in der Argumentation von früher zu jetzt bis in die Zukunft.
Also kann man denn Gegenwart und Zukunft überhaupt verstehen und gestalten, ohne zumindest die jüngere Vergangenheit für sich verstanden und eingeordnet zu haben?
Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen als Wissenschaftler. Also das Verständnis muss da sein. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, die Erinnerung zu sehr für gegenwärtiges politisches Handeln zu instrumentalisieren. Denn dann kommen wir schnell jenseits von Streitigkeiten über gegenwärtige Politik auch noch in dann damit ganz eng verbundene Streitigkeiten über die richtige Auslegung von Geschichte. Und ich glaube, es ist hilfreich, die beiden ein Stück weit zumindest zu versuchen, die beiden voneinander zu trennen.
Ja, wir geben dem, was wir gerade besprochen haben, mal vielleicht detaillierten Inhalt. Es gibt ja so eine Streitigkeit, die auch schon länger läuft und jetzt natürlich vor dem Jahrestag nochmal höhere Wellen geschlagen hat. Zum Beispiel gab es in Seelow und Brandenburg Gedenken. Dort hat eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs stattgefunden. Da war zum Beispiel die AfD mit Kommunalpolitikern und dem russischen Botschafter vor Ort, hat den sowjetischen Gefallenen gedacht. Und gerade rechtsextreme Kräfte, die wollen ja beim Gedenken an den Krieg mehr Fokus auf die einheimischen Opfer legen. Kam das bisher zu kurz? Sind die in der Hierarchie höher als die, sagen wir mal, sowjetischen oder heute russischen Opfer?
Ja, da sind Sie an einem ganz wunden Punkt dran, nämlich diese Frage der Opferhierarchie und wer verdient welchen Platz in dieser Opferhierarchie. Ich glaube, ob die zu kurz kam, ist vielleicht gar nicht die ganz wichtige Frage, sondern der Punkt ist eben jetzt zu sehen, dass es jetzt Kräfte in Deutschland gibt, die sagen, unsere eigenen Opfer müssten jetzt doch endlich mal auch ihren Platz bekommen. Und ich glaube, das ist ja bezeichnend, wo sich der deutsche politische Diskurs hinbewegt. Und dann sind wir in diesem Opferwettstreit und es ist leider doch so, wer der einen Gruppe gedenkt, lässt dann der anderen Gruppe häufig weniger Platz in dem Gedenken, weil es manchmal doch so ein Nullsummenspiel ist und eine Konkurrenz zwischen Opfergruppen.
Schauen wir doch mal auf unsere Erinnerungskultur, also auf die Art und Weise, wie wir uns an den Krieg erinnern. Und da kommt man, glaube ich, um eine Rede von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Die gilt da als wegweisend nicht herum. Wir haben da mal einen kleinen Ton draus vorbereitet.
Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Erinnern, das heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Inneren wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird am Ende blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.
Genau, und die Rede geht noch weiter und er hat da vieles mehr gesagt, was heute leider von trauriger Aktualität ist, nämlich lassen Sie sich nicht aufbringen gegen alles Fremde. Mhm. Lohnt sich da mal reinzuschauen, auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel von Wolfgang Daub, einem SWR1-Hörer aus Konstanz, schon bevor ich jetzt diesen Ton gespielt habe, schon eine Meinung gekriegt. Und zwar, dass diese Rede von Bundespräsident von Weizsäcker damals schon falsch war und ein falsches Geschichtsverständnis transportiert.
Ich glaube nicht, dass die Rede ein falsches Geschichtsverständnis transportiert. Und das kann man ganz gut verstehen, wenn man sie mal ein bisschen in dem geschichtlichen Kontext der 80er Jahre verortet. Also 84 ist Kohl nach Israel gereist und hat dort die Rede gehalten mit dem Schlagwort die Gnade der späten Geburt. Und da gab es in Deutschland dann in den 80er Jahren ganz zu Recht Sorgen, dass das Aufkommen der damals neuen konservativen Kräfte zu einem Geschichtsrevisionismus führt. Und dass Deutschland anfängt, seine Verantwortung für den Holocaust zu relativieren. Und die Weizsäcker-Rede ist insofern auch eine Antwort darauf, wo ja auch deutlich gemacht wurde, dass es ein Tag der Befreiung ist. Der Befreiung eben von der Schreckensherrschaft der Nazis. Und in diesem Kontext verortet macht die Rede schon sehr viel Sinn und ist nach wie vor, wie Sie auch gesagt haben, ein Dreh- und Angelpunkt der deutschen Erinnerungskultur und war sehr prägend dann für die nächsten 40 Jahre, wie wir Deutschen darauf blicken.
Können Sie vielleicht mal ganz kurz auch mal zusammenfassen, wie hat sich diese Art, wie wir uns an den Zweiten Weltkrieg erinnern, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg in den letzten 80 Jahren verändert?
Genau, also vor der Rede Weizsäckers muss man noch kurz erwähnen, Ende der 70er Jahre 1979 ist die US-Serie Holocaust in Deutschland ausgestrahlt worden. Die hat einen Riesenerfolg gehabt. 20 Millionen Menschen haben die gesehen und das war sehr prägend für die Art und Weise, wie Deutschland im medialen Raum mit dieser Geschichte des Zweiten Weltkriegs umgeht und dadurch kam ein großes Bewusstsein für die unglaublich große Zahl von vor allen Dingen jüdischen Opfern im Zweiten Weltkrieg. Das hat sich in den 80er Jahren gab es dann die Kontroverse, die unter dem Historikerstreit bekannt geworden ist, die eine große Relevanz spielte, wie Deutschland sich zum Zweiten Weltkrieg verhält. Auf der einen Seite haben wir da Jürgen Habermas, der auf der anderen Seite dem Historiker Nolte vorgeworfen hat, Geschichtsrevisionismus zu betreiben, weil er den Holocaust mit den Verbrechen des Stalinismus in Verbindung gebracht hat. Also da haben wir schon diese Frage der Singularität des Holocaust. Das war eine Kerndebatte der 80er Jahre. In dem Kontext, wie gesagt, sind auch die Beiträge von Kohl und Weizsäcker zu verstehen. Mhm. Und dann gab es die nächste große Wende 89 mit der deutschen Wiedervereinigung, wo dann auf einmal dieses Erinnerungsparadigma, was in Westdeutschland ausformuliert wurde, auf Ostdeutschland mit übertragen wurde. Und in Ostdeutschland nach 45 hat sich eine ganz andere Art und Weise entwickelt, wie man auf den Zweiten Weltkrieg blickt,
Nämlich viel weniger als Befreiung.
Und vor allen Dingen wurde auch die Mittäterschaft ausgeblendet. Also in der ostdeutschen Erinnerungskultur in den 50er und 60er Jahren war man sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung auch immer Teil der, ja, derer, die die Nazis schon immer nicht unterstützt haben, hat sich sozusagen dem sowjetischen Erinnern angeschlossen.
Den Hergang sozusagen, wie hat sich über die Jahrzehnte die Erinnerungskultur in Deutschland verändert? Und da waren wir jetzt stehen geblieben bei der Wende. Und ich glaube, es ist interessant, aber auch noch die Zeit danach, also die 90er und Nullerjahre, auch nochmal in den Blick zu nehmen.
Auf jeden Fall. Also es gab dann nach der Wende die große Herausforderung, wie man jetzt diese zwei konkurrierenden Erinnerungsregime zusammenführt und in den 90er Jahren, wie auch in vielen anderen Bereichen, so auch in der Erinnerungswahrnehmung, hat sich dann das westdeutsche Paradigma im Prinzip auf das ostdeutsche ausgeweitet, ohne aber, dass die Bevölkerung im Osten Deutschlands an der Ausformulierung dieser Art, wie man erinnert, teilhatte. Und ich glaube, das erklärt ein Stück weit die Herausforderungen, die wir bis heute haben, diese Art des Erinnerns in Ostdeutschland sozial akzeptabel zu machen.
Also mit anderen Worten, da wurde der gleiche Fehler gemacht wie in vielen anderen Bereichen auch nach der Wiedervereinigung. Viele fordern ja jetzt einen anderen Blick auf die NS-Verbrechen, zum Beispiel Forscher, die einen multidirektionalen, also aus unterschiedlichen Richtungen gerichteten Blick herausfordern. Warum ist jetzt vielleicht auch manches, was wir tun, ein bisschen einseitig oder vielleicht in so eine Art Gewohnheit reingerutscht?
Ja, also diese Forderung ist gar nicht ganz so neu. Die kommt vor allen Dingen aus der angloamerikanischen Forschungswelt, da schon in den frühen 2000ern, dass man die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs in so eine geschichtliche Kontinuität einordnen muss mit den Kolonialverbrechen. Das ist wissenschaftlich auch alles ganz richtig. Wir müssen vergleichen, um besser zu verstehen. Das Problem ist aber in meinen Augen, dass der öffentliche und der wissenschaftliche Diskurs da anders funktionieren. Und im öffentlichen Diskurs diese Anerkennung der Relevanz des Zweiten Weltkriegs schon ein ziemlich große Errungenschaft ist und die jetzt kontextuell zu verorten und dadurch möglicherweise herunterzuspielen, kann hier Kräften Aufschub geben in Deutschland, denen diese Wissenschaftler gar keine Unterstützung geben wollen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr in dieser Kontextualisierungsdebatte.
Da sprechen Sie, glaube ich, von der neuen Rechten. Und da hat ja gerade auch die AfD, die ja jetzt auch vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, schon einiges auch an sehr plakativen Aussagen gemacht. Wir erinnern uns alle an den Vogelschiss von Gauland in 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte oder an den Schuldkult, den Alice Weidel immer wieder bemüht hat, jetzt auch im Wahlkampf. Das sind ja alles Aussagen. Oder Björn Höcke, der die erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Das sind ja nur die Spitze des Eisberges. Wie sieht es denn da drunter aus? Also welcher Kampf tobt da und worum?
Ja, darunter ist ein ganz zentraler Kampf, den wir sehen, so eine Relativierung der Verbrechen der Nazis, eben indem man sie auch geschichtlich einordnet. Dass man sagt, naja, letztendlich haben Verbrechen auch die Sowjets begangen. Es wurden auch französische Kolonialverbrechen in Afrika begangen. Also diese Relativierung, wie sie aus guten wissenschaftlichen Gründen auf der einen Seite gefordert wird, instrumentalisiert die AfD, indem sie die Verantwortung Deutschlands an den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs runterspielt und so eine Relativierung macht. Und dann ergibt sich dadurch auch ein gutes Argument, warum man geschichtlich jetzt eine totale Kehrtwende einschlagen kann.
Und was wird sich davon versprochen?
Davon wird sich ein anderes Selbstverständnis versprochen, wer wir sind als Deutsche, wie wir auftreten. Und genau, das ist, glaube ich, diese Frage, wer wir sind als Deutsche, dass man das umpolt und dass man vielleicht nicht mit so einer Demut auf der internationalen politischen Bühne beispielsweise auftritt.
Also, wir hatten angekündigt, wir sprechen darüber, was wissen Jugendliche eigentlich über den Zweiten Weltkrieg. Und da gab es eine Studie der Jewish Claims Conference in diesem Jahr. Die haben jeweils 1000 Jugendliche aus 8 verschiedenen Ländern zwischen 18 und 29 befragt. Das Ergebnis in Deutschland war, 40% wussten nichts von 6 Millionen ermordeten Juden im Holocaust. Was sagt uns das?
Das sagt uns, dass die Erinnerung natürlich im Laufe der Zeit einem Wandel unterlegen ist und diese Weitergabe an die junge Generation relativ herausfordernd ist und durch den Schulunterricht selber nicht sichergestellt werden kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Studien in dem Bereich unglaublich, fehleranfällig sind. Aber es ist herausfordernd, da den richtigen Wert zu finden, den sie messen, mit dem sie das geschichtliche Wissen messen. Also wir haben bei uns am Institut auch Forschung in Deutschland angestellt und die Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, EVZ, macht die Memo-Studie und die kommen dort zu anderen Akzenten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel wird dort gefunden, dass das Interesse unter jungen Menschen nach wie vor unglaublich hoch ist an der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und auch ein Bewusstsein dafür, dass man was aus dieser geschichtlichen Epoche lernen kann. Der Wunsch, da tiefer reinzugehen. Somit, ich glaube, man muss da verschiedene Daten zusammenführen, um wirklich zu diesem großen Schluss zu kommen, dass die junge Generation jetzt gar nichts mehr darüber weiß.
Mhm. Wobei, also muss man das trotzdem irgendwie als Alarmsignal werten? Und wenn ja, warum? Weil wenn man sich die Lehrpläne der Schulen anguckt, dann steckt da ja immer noch eine Menge Drittes Reich und auch Zweiter Weltkrieg drin.
Genau, also diese Ergebnisse sind alarmierend, weil das ja auch darauf hindeuten würde, dass vielleicht die Lehrpläne nicht funktionieren und die Kinder da irgendwie an dem Wissen vorbeigehen. Ich glaube, was mich mehr umtreibt, ist etwas, was wir bei uns jetzt in einer jüngsten Studie von 2024 herausgefunden haben, nämlich, dass diese Erinnerung so entpersonalisiert wird. Also wenn man fragt, gab es in deiner Familie Menschen, die Täter waren während des Zweiten Weltkriegs oder weißt du davon, dann ist da der Anteil unter jungen Menschen, die sagen ja auf jeden Fall, unglaublich klein. Das sind unter 5%. Gleichzeitig, wenn man fragt, auf der gesellschaftlichen Ebene würdest du sagen, dass Menschen, die damals in Deutschland gelebt haben, die Nazis unterstützt haben, ist der Anteil unglaublich hoch. Das heißt, es gibt so eine vage Anerkennung einer deutschen Verantwortung und Täterschaft im Zweiten Weltkrieg, aber gleichzeitig wird die aus der Familie herausgeholt und das hat nichts mehr mit der eigenen Biografie zu tun. Und das ist ein Auseinanderdriften zwischen der familiären Wahrnehmung von Geschichte und dem gesellschaftlichen Diskurs, die, glaube ich, viel mehr Sprengstoff bietet als die Frage, weiß man da jetzt, wie viele Juden umgekommen sind?
Es ist halt vielleicht auch nochmal was anderes, wenn der eigene Vater Nazi war oder vielleicht der Ur-Ur-Urgroßvater, also Anita Bauer aus Weil am Rhein, die schreibt uns zum Beispiel, mein Sohn ist 24, er ist die dritte Generation, die die Hitler-Diktatur nicht mitverschuldet hat. Meine Mutter war damals Kleinkind, Klammer auf, Klammer zu. Wie viele Generationen sollen sich denn noch schuldig fühlen?
Genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da ist dieser Blickwinkel der Schuld, glaube ich, auch der falsche und der, so mein Eindruck, eigentlich im politischen Diskurs auch nicht mehr angelegt ist. Es geht vielmehr darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was damals passiert ist und diese geschichtliche Zeit aufrechtzuerhalten, das Erinnern an die Opfer aufrechtzuerhalten. Den nächsten Schritt, und die heutigen Deutschen sind noch schuldig dafür, ich glaube, der wäre zu weit. Bei Frau Bauer ist das ein schönes Beispiel. Wenn man dann noch dazu nimmt, dass 13% derer, die jetzt in Deutschland wahlberechtigt sind, einen Migrationshintergrund haben, die haben natürlich in der Familienbiografie zumeist keine Elemente, die Täterschaft im Zweiten Weltkrieg irgendwie rechtfertigt. Insofern nimmt dieses Narrativ an Zugkraft ab und ich glaube, da muss man sich auch weiterentwickeln, denn dieses Schuldframing ist einfach eins, das sehr negativ ist und womit man keine, glaube ich, auch irgendwie positiv geartete Identität in Deutschland erstiften kann.
Wir sprechen über Erinnerungskultur mit Felix Krawatzek vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Das habe ich jetzt gerade nochmal betont, Herr Krawatzek, weil wir jetzt auch mal darüber sprechen wollen. Wie unterscheidet sich denn die Erinnerungskultur in Deutschland zum Beispiel von der in Polen?
Sehr gerne. Also ein ganz markanter Unterschied ist, dass im Gegensatz zu diesem Opfer-Täter-zentrierten Erinnern, was wir in Deutschland vorfinden, in Polen, dass es eine relativ heldenhafte Erinnerung ist an den Zweiten Weltkrieg.
Heldenhaft.
Genau, heldenhaft und das zeigt sich ganz gut am Beispiel des Warschauer Aufstands, den man in Deutschland gar nicht so gut kennt. Man kennt in Deutschland eher den Ghettoaufstand. Der Warschauer Aufstand von 1944 war einer, wo sich die polnische Heimatarmee erhoben hat, um die Nazis, die Warschau zu dem Zeitpunkt besetzt hatten, aus der Stadt zu vertreiben. Das ist gescheitert, hat ungefähr 150.000 bis 200.000 Todesopfer gefordert und Warschau dem Erdboden gleichgemacht. Das ist eine Erinnerung, die wird heute in Polen wirklich zelebriert. Das sehen wir wunderbar in dem Museum zum Warschauer Aufstand in Warschau. Aber auch in Filmen, wo das Heroische dieser jungen Menschen, die zu den Waffen gegriffen haben, in einer aussichtslosen Situation unterstrichen wird. Und so zieht sich das Narrativ im Prinzip des Zweiten Weltkriegs durch die heutige polnische Gesellschaft. Es geht immer um diesen Versuch der Unterlegenen, Widerstand zu leisten in einer hoffnungslosen Situation. Und das ist das heroische Element, was es gilt, in die Gegenwart jetzt zu retten.
Aber ist ja auch irgendwie klar. Also stellt man nicht automatisch auch das in den Vordergrund, worauf man dann stolz ist oder stolz sein kann. Aber das führt dann wahrscheinlich zu einer etwas einseitigen Betrachtung.
Genau, das führt natürlich zu der Verzerrung und zu blinden Flecken. Den blinden Fleck, den wir aus deutscher Sicht immer sehr gerne betonen, der in Polen aber ungern gehört wird, ist die Frage der polnischen Mitverantwortung an den Toten im Zweiten Weltkrieg, insbesondere den Juden. Und dafür gibt es in Polen ganz wenig Platz, dem zu gedenken. Ein sehr schönes Beispiel ist die Kleinstadt Jedwabne. Die steht aber für sehr viele Städte in diesem nordöstlichen Teil des heutigen Polens, wo es Pogrome gab und einige von denen fanden statt, bevor die Wehrmacht dort angekommen ist, was somit die Frage aufwirft der des polnischen Anteils an diesem Pogrom. Und in Jedwabne ist das relativ gut erforscht durch ein Buch des Historikers Jan Thomas Grosz, was zu einem ziemlichen Skandal in Polen geführt hat, dieses Buch, weil er eben die polnische Mittäterschaft in den Vordergrund stellt. Aber gedenkt wird dieser Tat heute in Jedwabne nur wirklich in der Peripherie dieses Dorfes. Also sie müssen sich richtig Mühe geben, um den Gedenkort zu finden. Und dann stößt man auf die Grundmauern der Scheune, in der die jüdischen Mitbewohner verbrannt worden sind. Und das ist kein Denkmal, was wirklich eine Erinnerungspraxis, Teil einer Erinnerungspraxis ist. Es wird dann zum Jahrestag, kommen dann Vertreter Israels und dann gibt es einen Festakt, der immer sehr umstritten ist. Aber darüber hinaus ist es ein ziemlich verlassener Ort außerhalb der Stadt, den man, wie gesagt, nur mit Mühe auch findet.
Warum ist denn das für uns so wichtig, auch nach Polen zu schauen? Also wir müssen ja nur mal auf gestern gucken. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz, der ist als erstes nach Paris und nach Warschau gereist. Also um klarzustellen, hier sind unsere wichtigsten Partner. Das heißt, die Beziehung zu Polen ist heute sehr eng. Was bringt uns das, wenn die Polen etwas differenzierter, genauso wie wir selbst auch etwas differenzierter draufschauen, die Erinnerungskultur betrachten für unsere jetzige Beziehung mit Polen? Weil Polen fühlt sich ja von Osten her auch wieder bedroht durch Russland.
Ja, ganz richtig. Ich glaube, von beiden Seiten eine differenziertere und etwas respektierliche Betrachtung würde uns aus diesen Schwarz-Weiß- und Freund-Feind-Beschuldigungen rausholen. Das kommt ja immer wieder, insbesondere von Peace, die Forderung nach Reparationszahlungen beispielsweise, die an Deutschland gerichtet wird.
Und Peace, die rechtspopulistische Partei in Polen?
Ganz genau, ganz genau. Seit 2015, ab 2015 an der Macht gewesen. Und das ist natürlich etwas, was in Deutschland aus gutem Grund kein Gehör findet. Aber wenn wir ein bisschen mehr in die Nuancen dieser Geschichte reinkommen, dann kann man eben auch über die deutsche Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs sprechen, des Zweiten Weltkriegs, Verzeihung, sprechen und diese Schüsse, die auf der Westerplatte gefallen sind, mit dem dann der Krieg startete, aber gleichzeitig ein Bewusstsein dafür behalten, dass natürlich die lokale Bevölkerung auch eine Rolle gespielt hat in der Art und Weise, wie der Zweite Weltkrieg sich dann entfaltet hat. Also dieses Zusammenspiel von deutscher Verantwortung am Ausbruch des Krieges und natürlich die Großverantwortung dann an dem Tod der vielen Juden Polens, aber eine Involvierung der lokalen Bevölkerung. Und diesen differenzierten Dialog hinzubekommen, würde, glaube ich, auch dem heutigen deutsch-polnischen Verhältnis wirklich helfen, etwas mit etwas ruhigerem Blut zu existieren.
Über Russland haben wir ja schon gesprochen, Herr Krawacek. Russland und Belarus, diese beiden Staaten, die stehen aktuell eng zusammen, auch im Krieg gegen die Ukraine. Und beide haben heute keine offiziellen Vertreter bei den Gedenkfeierlichkeiten im Bundestag dabei. Wie blicken denn zum Beispiel, sagen wir mal, junge Russinnen und Russen auf die Art und Weise, wie das Regime von Präsident Wladimir Putin auf die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg blickt?
Also junge Menschen in Russland, das muss man davor setzen, haben seit ungefähr 10 Jahren eine Dauerbeschallung von historischer Propaganda, sei es im öffentlichen Raum, sei es im Schulunterricht, sei es in der Kirche oder in irgendwelchen Vereinen. Also diese Weitergabe von der Erinnerung an junge Menschen ist ein ganz zentraler Bestandteil des heutigen Umgangs in Russland mit der Geschichte. Das Ziel ist da, die jungen Menschen darauf vorzubereiten, das Gleiche zu tun, wie es ihre Ur- oder Ururgroßväter getan haben, nämlich die Faschisten zu besiegen. Und wenn sie dieser Dauerbeschallung jetzt fast ein Jahrzehnt ausgesetzt sind, hat das natürlich irgendwann auch einen Effekt.
Ist die denn, also können Sie ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, in Russland richtig omnipräsent, also überall irgendwie vorhanden oder über die Medien oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, die ist richtig omnipräsent. Das sehen Sie im öffentlichen Raum durch Poster. Sie sehen es an den Feierlichkeiten, die morgen stattfinden werden, zum 9. Mai. Sie sehen es an Jugendorganisationen, die zu Gedenktagen aufmarschieren. Die bekannteste ist dort Jun Armia, die junge Armee. Die junge Leute, so eine paramilitärische Organisation, also auf den nächsten Krieg vorbereitet und den großen Vaterländischen Krieg, wie er in Russland genannt wird, den feiert. Also das ist sichtbar, das ist selbst sichtbar, wenn man dort mal sich kurz aufhält. Das heißt aber nichtsdestotrotz, das heißt nicht unbedingt, dass die nun wirklich alle diesem Hurra-Patriotismus ergeben sind, die jungen Leute. Also natürlich machen die sich auch ihre eigenen Gedanken und da gibt es immer die familiäre Erinnerung, die ein Stück weit im Konflikt steht mit diesem heroisch-heldenhaften Narrativ, was da vom Kreml geschaffen wird. Und diese familiäre Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist auch häufig eine, die in Russland verbunden ist mit Deportation, mit dem Gulag, mit der eigenen Gewalterfahrung, mit Unterdrückung durch die Sowjetmacht. Und insofern gibt es einen gewissen Wettstreit zwischen dem Heroischen, was vom Staat kommt und dem, was gesellschaftlich aufgeht in der Art und Weise, wie man familiär sich an den Krieg erinnert.
Gibt es denn da einen wissenschaftlichen Diskurs, der zum Beispiel auch versucht, die Rolle von Josef Stalin, also dem damaligen Herrscher, mit einzuweben in so eine Erinnerungskultur, oder ist das eher schwach ausgeprägt?
Also den wissenschaftlichen Diskurs gibt es, einen öffentlichen Diskurs kann es dazu mittlerweile nicht mehr geben, da sie sich damit in Konflikt mit russischen Gesetzen begeben. Also es gibt seit 2014 Paragraphen im Strafgesetzbuch, es gibt die Verfassungsänderung von 2020 und seitdem ist juristisch ganz klar normiert, was sie über die russische Geschichte sagen dürfen. Und Kritik an der Roten Armee, eine Mittäterschaft am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, das sind alles Dinge, da kommen sie in Teufels Küche. Und die sieht dann so aus, dass man bis zu 5 Jahren in den Knast gesteckt werden kann. Mhm. Also öffentlicher Diskurs, wie es ihn in den 90er Jahren noch gab, mit einer sehr polyphonen Auseinandersetzung um die Erinnerung und einem öffentlichen Auseinandersetzen mit den stalinistischen Verbrechen, das ist heutzutage fast unmöglich geworden.
Ja, und Putin hat ja immer wieder, das haben wir ja auch immer wieder gehört, von der Entnazifizierung der Ukraine gesprochen. Also inwiefern strahlt die Erinnerung, die vom Regime aus gesehen wird auf den Zweiten Weltkrieg, bis heute auch aus und rechtfertigt auch diesen Krieg? Wie sind da die Zusammenhänge?
Also da gibt es in der Propaganda, in der Rhetorik eine ganz, ganz enge Korrelation. Und man sieht das ganz schön an dem Leitmotiv des Zweiten Weltkriegs. In Deutschland steht das ja unter dem Paradigma des Nie wieder. In Russland steht das unter dem Paradigma des Wir können es wiederholen. Und dieses Wiederholen ist das, was jetzt auf die junge Generation projiziert wird. Das Wiederholen der heldenhaften Befreiung Europas vom Faschismus. Und wenn man dann Kiew vorwirft, ein faschistisches Regime zu sein, dann ist sozusagen der Angriffskrieg auf die Ukraine eine Wiederholung der selbstlosen Befreiung Europas vom Faschismus. Also diese Korrelation ist ganz eng. Die ist nicht ohne Risiken, denn je nachdem, wo es hingeht mit dem Ukraine-Krieg, falls das aus russischer Sicht sozusagen schiefgehen sollte, hat man das Fundament des russischen Selbstverständnisses heute gekoppelt an einen Angriffskrieg, der Russland vollständig in Opposition gebracht hat mit europäischen Werten.
Vielleicht sollten wir an der Stelle kurz sagen, Thorsten Wild aus Weinheim hat uns schon viel früher in der Sendung geschrieben und hat gesagt, was mir in der Debatte generell zu kurz kommt, ist das Faktum, dass von den 27 Millionen Sowjetbürgern, die durch den von Deutschland verursachten Zweiten Weltkrieg fast ein Drittel Ukrainer waren.
Ja, das ist ganz richtig. Vielen Dank, dass Sie den Punkt nochmal uns erlauben, hier aufzubringen. Denn die Vereinnahmung Russlands des Zweiten Weltkriegs ist ja auch eine Verzerrung der geschichtlichen Ereignisse. Denn der Sieg war, wie ich es auch schon anfangs in der Sendung mehrmals betont hatte, das war der Sieg der Roten Armee, der Sieg der Sowjetunion. Und dazu gehören die heutigen Republiken, die heutigen unabhängigen Staaten, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind. Die Ukraine hatte einen Bärenanteil daran. Also um die 16% der getöteten Soldaten kamen beispielsweise aus der Ukraine. Die Anzahl oder der Anteil der zivilen Opfer war in einem Land wie Belarus sehr viel höher. Aber die Nationalisierung der Erinnerung, die wir heute in Russland sehen, ist eben Teil des putinistischen Regimes. Ich würde kurz da ergänzen wollen, dass das aber nicht immer so gewesen ist. Also es gab auch in Russland nach 1991 eine andere Art und Weise, auf diesen Krieg zu blicken und auf den 9. Mai. 1995 war da der Siegestag, der ganz anders gefeiert wurde.
Bedienen sich denn auch die Ukrainer, also bedient sich auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zum Beispiel auch historischer Bezüge, um seinen Abwehrkampf zu rechtfertigen?
Genau, das macht Zelensky genauso, wie es auch seine Vorgänger gemacht haben. Also in der Ukraine sehen wir seit den 80er, 90er Jahren einen Versuch, sich aus dieser sowjetischen Umklammerung der Geschichtsschreibung zu befreien. Das ist also jetzt gar nichts, was mit 2022 begonnen hat. In der nach 91er Ukraine sieht man diese Entwicklung besonders stark in der Orangen Revolution 2003, 2004, die dann Juschtschenko an die Macht gebracht hat. Und da gab es Versuche, die Geschichte anders zu rahmen, beispielsweise den Holodomor, den Hungerstod, in der Ukraine
in den 20er
ins Zentrum,
Jahren.
Genau, ins Zentrum zu rücken, weg vom 9. Mai auf den 8. Mai zu kommen. Und das führt sich selbstredend fort. Und so auch Zelensky geht da in die gleiche Richtung und betont, um Teil des europäischen Rahmens dieses Gedenkens zu werden, beispielsweise den 8. Mai als den Gedenktag und wendet sich damit von der sowjetischen Tradition, den 9. Mai zu feiern, ab.
Wir sprachen über Erinnerungskultur heute am Jahrestag, 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg in Europa. Wie gucken die Polen drauf? Wie schauen die Russen drauf heute? Und das ist deshalb so wichtig, weil ja viele der russischen Argumente für den Krieg, für den Angriff auf die Ukraine ja auch in unsere Diskussionen hierzulande mit reinstrahlen und dann eben dazu führen, dass es Argumente aufgebracht werden, warum es gut ist, die Ukraine nicht zu unterstützen.
Genau, und da sieht man, dass dieses Erbe des Nie wieder kein so einfaches ist. Also was ist dann die politische Schlussfolgerung daraus? Ist die Schlussfolgerung, wie es auf der linken und extrem rechten Seite des politischen Spektrums gezogen wird, nie wieder deutsche Waffen gegen Russland? Oder ist das Erbe des Nie wieder eins, wo man sagt, nein, wir müssen derartige Gewaltverbrechen in Europa verhindern? Und möglicherweise heißt das eben auch, dass man Waffen liefert und dass man mit Nachdruck ein Land unterstützt, was angegriffen wird.
Ja, und deshalb ist es auch so schwierig, diesen Kontext zu führen, weil man kann ihn eben in die eine und in die andere Richtung ziehen und es klingt alles immer schlüssig. Wie machen wir das denn in der Zukunft? Also Erinnerungskultur muss sich weiterentwickeln. Wir haben vorhin über Schuld gesprochen. Viele Menschen wollen das nicht mehr, diesen Schulddialog führen. Und dann gibt es ja auch eine andere Gesellschaft heute als früher. Also welche Möglichkeiten gibt es, die Erinnerungskultur hierzulande weiterzuentwickeln?
Genau, die gesellschaftlichen Veränderungen sind zum einen durch Migration, zum anderen aber auch einfach durch den generationellen Wandel sind das große Herausforderungen, dieses Paradigma der in den 80er Jahren geformten Erinnerung so aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, mit Schuld kann man die Bevölkerung nicht erreichen. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Versuch. Es geht darum, diese Erinnerung wachzuhalten und an die geänderten Umstände anzupassen. Und da muss man sich überlegen, wie man die Narrative, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust anschlussfähig macht an die Gewalterfahrungen, die jetzt Menschen, die beispielsweise 2015, 16 oder auch seit 2022, Ukraine-Krieg, nach Deutschland gekommen sind. Denn wenn sie im Schulunterricht sitzen und das Kind hat die Gewalt von Aleppo überlebt oder Mariupol und soll dann das Holocaust-Paradigma der deutschen Bildung aufnehmen, das knackst natürlich enorm. Da gibt es Wahnsinnsspannung zwischen der Familiengeschichte dieser jungen Menschen, die Teil der deutschen Gesellschaft sind und auch bleiben werden, und dem, wie Deutschland auf die Geschichte blickt. Das heißt, man muss überlegen, wie ist der Holocaust anschlussfähig an neue Gewalterfahrungen? Wie kontextualisieren wir den geschichtlich? Und ich glaube, das wird mit größerem Abstand zum Zweiten Weltkrieg auch leichter werden, diese geschichtlichen Einordnungen und diese Vergleiche auch als Teil des öffentlichen Diskurses werden zu lassen. Dass eben eine Gewalterfahrung ist, die heraussticht, auch im Vergleich, aber dass es andere Gewalterfahrungen gibt, die gewisse strukturelle Ähnlichkeiten haben.
Wenn man dann die Gelegenheit dazu hat, das in einem wirklich wissenschaftlichen Diskurs auch zu tun, der dann aber auch zulassen muss, dass es gewisse Unklarheiten gibt und nicht irgendjemand vielleicht kommt und die Geschichte dann für sich umdeutet. Das ist ja die große Gefahr. Welche Rolle spielen denn eigentlich die sozialen Medien dabei?
Ja, die sozialen Medien sind nochmal ein richtiger Brandbeschleuniger, auch dafür die Erinnerung aktuell zu halten. Denn wir haben verschiedene Forschungsprojekte auch zum Umgang mit den sozialen Medien und Geschichte. Und was mich da jedes Mal beeindruckt, ist, wie präsent Geschichte auf den sozialen Medien ist. Also, dass man dann irgendwie Archivmaterial nimmt, das zusammenschneidet und daraus einen TikTok-Film oder Instagram-Reel macht. Und die haben ziemlich großen Erfolg. Also diese Geschichtsverzerrenden, es gibt aber auch natürlich irgendwie mit geschichtlichen Informationen sehr informiert und reflektiert umgehenden Kanäle, hat die vermeintlich weit zurückliegende Geschichte, hat ja nochmal eine unglaubliche Aktualität gegeben. Gleichzeitig, was wir in den sozialen Medien sehen, ist, dass die Geschichte unfassbar schnell instrumentalisiert werden kann und jetzt mit der künstlichen Intelligenz natürlich auch vermeintlich historische Fakten geschaffen werden können, die jeglicher Grundlage entbehren, aber wunderbar in den politischen Diskurs reinpassen. Und da sehen wir insbesondere auch so in diesem transnationalen sozialen Medien, wir beschäftigen uns da an meinem Forschungsinstitut mit den deutsch-russischen Informationssphären, sehen wir da sehr viel Desinformation, die zirkuliert.
Also es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die neuen Medien spielen da eine Rolle. Es gibt ja ab heute auch eine App, Nazi Crimes heißt die zum Beispiel, kann man sich runterladen, das ist so eine Art digitaler Atlas, da kann man schauen, welche NS-Verbrechen hat es gegeben und so weiter. Im Grunde genommen sind es ja alles Dinge, die es schon gibt, aber in anderer Darreichungsform. Wie wichtig ist es vielleicht in dem Kontext, weil wir auch über Polen und Russland gesprochen haben, dass wir ein bisschen europäischer denken, was das angeht? Ist das in der Zukunft vielleicht ein Weg, das etwas greifbarer zu machen für die Leute?
Das wäre durchaus wünschenswert, ist aber mit enormen Herausforderungen verbunden. Also diese Europäisierung des Zweiten Weltkriegs ist was, was nach der EU-Osterweiterung 2004, 2007 durchaus versucht wurde. Man ist dann aber relativ schnell auf diese Inkompatibilitäten der Geschichtsbilder gekommen. Also wir haben Polen angesprochen, das passt einfach sehr schwer zusammen mit der Art und Weise, wie man in Deutschland auf den Krieg blickt oder wenn wir das Baltikum dazu nehmen. Und wie geht man im europäischen Rahmen mit diesen Spannungen um? Das ist eine Riesenherausforderung, die im Prinzip eine Art von europäischer Öffentlichkeit verlangen würde, wo man sich über die Unterschiede und die Gründe dieser unterschiedlichen Selbstverständnisse bewusst wird. Und das ist ein komplizierter Dialog, wo auch wir Deutschen dann nicht einfach das Erinnerungsparadigma irgendwie ausrollen können, der Verantwortung und der eigenen Schuld, weil in Polen ist das nicht die Art und Weise, wie man auf den Krieg blickt. Und im Baltikum ist das Ganze nochmal komplizierter. Also wir müssen diese enorme Herausforderung von Dialog mit den östlichen und auch den südöstlichen und westlichen Partnern zu suchen, erfordert sehr viel Toleranz für diese vielen Stimmen und die Unterschiede, die auf dem Zweiten Weltkrieg das europäische Erinnern dominieren würden. Und dass es da kein ein europäisches Paradigma geben wird. Und das ist herausfordernd, weil es ein Selbstverständnis auch in Deutschland herausfordert, wie wir auf den Krieg hier als Deutsche blicken.
Sehr spannend und ich bedanke mich vielmals, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.